Ihre Großmutter gab ihr einst den Rat, du musst immer in der Lage sein, dein Leben selbst zu finanzieren. Das hat sie geschafft. Und es ist ihr wichtig, dass auch viele andere Frauen das schaffen, vor allem Frauen in der Landwirtschaft. Denn sie ist Sprecherin des Vorstands der Landwirtschaftlichen Rentenbank. Und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist bei Alpha Woman. Herzlich willkommen, Nicola Steinbock.
Und ich freue mich riesig über Ihre Einladung, Frau Papst. Vielen Dank und schön, dass ich hier sein kann.
Sie sind auf dem Land aufgewachsen. Sie sind im Kreis Pfaffenhofen in Geisenfeld geboren und später in Mittelfranken, ja, haben Sie Ihre Kindheit und Jugend verbracht. Wie hat Sie das Landleben geprägt?
Das Landleben hat mich geprägt mit einer Bodenständigkeit, sich immer zu erinnern, wie ganz normales Leben ist und dass alles, was man im Leben sonst so erleben kann, schön ist, aber einfach nicht vergisst, dass wir alle Menschen sind, miteinander in Gemeinschaft leben und es am Ende nicht um andere Dinge geht als um menschliche Verbindungen und die Gemeinschaft mit anderen.
Wenn man sich das Bild, was in der Öffentlichkeit und in den Medien vom Leben auf dem Land gezeichnet wird, dann ja, wirkt es manchmal rückständig oder sehr klischeebeladen. Also wir haben den tatkräftigen Bauern auf seiner Scholle, der von der fleißigen Bäuerin unterstützt wird. Ärgert Sie das?
Ärgern tut's mich nicht, aber ich staune, weil natürlich das Landleben genauso vielfältig ist wie das Stadtleben. Und ich finde diese einheitlichen Bilder sehr schwierig. Wir haben ja in Deutschland mega moderne Betriebe, viele moderne Landwirte, neue Geschäftsmodelle. Von daher finde ich das Bild zumindest einseitig und ich teil's nicht.
Die Landwirtschaftliche Rentenbank sitzt in Frankfurt. Wie passt denn Frankfurt zur Bankenbubble?
Das ist ganz lustig, weil natürlich ich ja schon großteils einfach in der Landwirtschaft unterwegs bin. Ist unsere Zielgruppe, für die wollen wir was tun, für die grüne Branche sind wir da und von daher ist da mein Schwerpunkt, um auch zu verstehen, was wir tun müssen. Wir sind ja eine Förderbank, das heißt, wir wollen die Branche weiterbringen und wie sollen wir das machen, wenn wir es nicht verstehen. Also deswegen sind wir natürlich in allererster Linie in der Branche unterwegs, die dann, wie ich es eben schon beschrieben habe, ja eher bodenständig ist. Da ist es eher wichtiger, wie man ist, nicht wer man ist. Und ich würde jetzt mal sagen, ohne jemanden nahezutreten zu wollen, in der Banken-Bubble ist es dann eher vielleicht oft wichtig, wer man ist oder was man darstellt. Von daher sind es schöne Gegensätze, aber ich kann genau auch diese Gegensätze gut genießen.
Die Landwirtschaftliche Rentenbank, für alle die Bank nicht kennen und vielleicht auch nicht aus der Landwirtschaft kommen, gibt's bei Ihnen die günstigeren und besseren Kredite für Mähdrescher und Melkmaschinen oder was ist genau die Aufgabe?
Auch die gibt es bei uns. Wir refinanzieren in erster Linie Hausbanken. Das heißt, uns gibt es ja seit 76 Jahren als Anstalt öffentlichen Rechts des Bundes, sind seit 2014 mit einer Garantie des Bundes ausgestattet. Das heißt, wir haben ein AAA-Rating. Wir können uns sehr günstig an internationalen Kapitalmärkten refinanzieren, was wir auch tun. Und diesen Refinanzierungsvorteil, den geben wir eben geordnet an Hausbanken weiter, damit die grüne Branche refinanzieren, was für uns immer heißt Landwirtschaft, die gesamte Wertschöpfungskette, vor- und nachgelagerter Bereich, Düngemittel, Mühlen, erneuerbare Energien auf dem Land und natürlich auch das ganze Thema ländliche Räume an sich, Tourismus etc.
Aber jetzt gibt's einen EU-Agrarhaushalt. Warum braucht es noch eine nationale Förderbank oder Landwirtschaftsbank?
Na, den Haushalt gibt's ja zum einen, es gibt ja aber zum anderen auch noch nationale Förderung durch die Länder. Und natürlich ist die deutsche Landwirtschaft in sich, wir haben ja auch nur den Förderauftrag für Deutschland, schon so speziell, dass wir auch eine eigene Förderbank brauchen, um eben die Hausbanken zu refinanzieren. Auch die sind ja oft national aufgestellt. Das sind ja in der Regel Volksbanken und Sparkassen, die wir zu 80% refinanzieren. Und von daher ist das schon weiterhin ein nationales Thema. Und es braucht uns unbedingt, um die Branche eben hier weiter finanziell zu fördern.
Bekommt die Landwirtschaft die Aufmerksamkeit von der Politik, die sie braucht oder die wichtig wäre?
Sie bekommt Aufmerksamkeit, aber ich finde dafür, dass es um unser aller Ernährung geht, was wollen wir essen, wo soll das herkommen, wie soll das erzeugt sein, was soll da dahinter stehen, könnte sie durchaus noch mehr Aufmerksamkeit gebrauchen und zwar immer im Sinne von, wie können wir noch besser wirtschaften? Welche Rahmenbedingungen brauchen wir, um gute Lebensmittel zu erzeugen? Wie sind Verarbeitungsstrukturen? Wie bekommen wir das hin, dass Landwirtschaft in Deutschland über die gesamte Wertschöpfungskette gut funktionieren kann? Dafür könnte sie mehr Aufmerksamkeit gebrauchen und natürlich für das Thema, wie kriegen wir Regelungen weg, die einfach zu viel sind, um noch das Ziel dieser Regelung zu erreichen. Da braucht es, glaube ich, auch noch mehr Aufmerksamkeit.
Ich hatte am Anfang schon gesagt, Ihre Großmutter gab Ihnen einst den Rat, dass man auch als Frau immer in der Lage sein sollte, selbst für sich zu sorgen, auch finanziell. Als Sie damals als kleines Mädchen diesen Rat gehört haben, war das ungewöhnlich für die damalige Zeit?
Ich glaube, das war sehr ungewöhnlich. Ne? Das konnte ich jetzt als Kind nicht so vergleichen. Aber ich würde mal sagen, dann im Lichte der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, war es wirklich ungewöhnlich. Was aber daher kam, dass meine Oma schon eine traditionelle Ehe hatte und auch schon am Ende klar war, dass mein Opa der Chef ist sozusagen. Aber sie immer gearbeitet hat, auch nach dem Krieg, und wirklich auch ihr eigenes Einkommen hatte. Und ich glaube, in der Kombination mit, sie hat ihre traditionelle Rolle gesehen, hat sie schon gemerkt, dass da noch Verbesserungspotenzial wäre. Natürlich hat sie sich auch gewünscht, ne, dass ich Familie gründe, Kinder habe und so dieses klassische Familienbild. Aber es war ihr schon klar, dass man besser und freier leben kann, wenn man finanziell unabhängig ist. Und ich bin unendlich dankbar dafür, weil ich sie sehr bewundert habe, dass sie mir das mit auf den Weg gegeben hat. Das habe ich auch nie vergessen.
Hat der Satz heute noch die Gültigkeit oder ändert sich da auch wieder was? Wir haben ja das Modell Trade Wives, also dass man vielleicht auch eher traditioneller wieder denkt. Es gibt sowas wie eine Gegenbewegung. Mhm. Aber würden Sie sagen, das Prinzip, dass man unabhängig ist, sollte auch heute für Frauen gelten?
Muss jeder für sich selbst entscheiden. Das kann ich für keinen anderen entscheiden. Wer ein anderes Lebensmodell hat, passt das auch super. Ne? Jeder muss ja den Weg gehen, der ihn zufrieden macht. Darum geht's ja am Ende im Leben, dass man zufrieden ist. Für mich hat der Satz nach wie vor Gültigkeit. Und wenn ich gefragt werde, und ich werde oft gefragt von jungen Frauen, dann sage ich auch, dass das für mich ein gutes Modell war. Aber dass natürlich jeder überprüfen muss, was sein richtiges Lebensmodell ist. Dass ich das aber immer sehr geschätzt habe, dass ich unabhängig bin und Entscheidungen so treffen kann, wie sie gerade dran sind und nicht drangsaliert werde von Abhängigkeit. Aber wie gesagt, am Ende muss das jeder selbst entscheiden. Und manchmal ändert sich ja das im Verlauf des Lebens auch, ne? Die eine oder die andere Richtung aufgrund der Erfahrungen und Erlebnisse, die man einfach hat.
Jetzt sprechen wir über Finanzen. Und mich interessiert natürlich, wie kommen Sie denn, Sie sind auf dem Land aufgewachsen, Landwirtschaft, ländliches Leben, in die Frankfurter Bankenstadt und entdecken den Bereich Finanzen für sich. Wie war der Weg?
Ich habe eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin gemacht. Das hatte ich auch mit meiner Oma besprochen, dass das ein guter Weg wäre. Und habe dann einfach in Frankfurt angefangen, weil da war die meiste Nachfrage nach solchen Menschen, die eben nicht Sekretärin sind, sondern ein bisschen mehr können. Und das hat mir auch total großen Spaß gemacht. Und dann bin ich sehr schnell auch in die Sachbearbeitung reingewachsen, damals bei der Bank of Tokyo, und hatte dort eine Chefin. Und die Menschen gibt's ja immer im Leben, die einen nochmal triggern, und die sagte, was soll denn aus Ihnen werden? Und sage ich, na gut, irgendwann werde ich Chefsekretärin oder Chefassistentin. Und dann hat sie gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. In Ihnen steckt so viel mehr. Und dann habe ich mich eben auf den Weg gemacht, zu gucken, wie ich mich weiterbilden kann.
Sie haben Abendstudium dann erstmal begonnen, genau, ne? Neben der täglichen Arbeit sich abends hingesetzt. Und ich glaube, es war ein Abendstudium, Stichwort Außenhandel.
Genau, Außenhandel. Und da war ja alles drin, von Recht über Marketing. Und es hat mir echt riesen Spaß gemacht. Und danach war mir dann klar, das waren 2 Jahre. Und ich habe das auch sehr gut abgeschlossen, weil es mir einfach riesen Spaß gemacht hat. Und dann war mir klar, okay, es geht noch mal ein Stück weiter. Aber letzten Endes waren es schon Sie und der andere Chef, die gesagt haben, Mensch, Sie können mehr. Und wir würden Ihnen empfehlen, das auch in jungen Jahren direkt anzugehen, auch wenn Sie mich dann ja verloren haben. Und so bin ich da hingekommen. Und dann bin ich zur Commerzbank gekommen als Trainee, was damals eigentlich nur mit Hochschulstudium ging. Aber die haben dann gesagt, nö, sie möchten das mal probieren, andere Menschen einzuladen, die einen anderen Bildungsweg haben. Und das hat dann geklappt. Dann bin ich Trainee geworden. Ja, und dann haben die 27 Jahre Commerzbank ihren Anfang.
Was hat es mit Ihnen gemacht, wenn man da auf einmal Menschen hat, die sagen, wir glauben an dich, wir gehen jetzt mal einen anderen Weg? Das ist ja auch nicht der normale Zustand.
Also ich habe das unglaublich schätzen können. Ich schätze das bis heute. Ich habe die beiden, die das damals dort entschieden haben bei der Commerzbank, auch nie vergessen und habe die immer ganz tief in meinem Hinterkopf, genau wie die Chefin damals, die Jutta Brillmeier, und alle Menschen, die mich auf dem Weg begleitet haben. Weil genau wie Sie sagen, es ist null selbstverständlich. Aber was ich dadurch gelernt habe und auch mache, ist, das auch für anderen Menschen mehr zu machen. Also wirklich zu ermutigen, Wege zu ebnen. Manchmal sind es Kleinigkeiten, die man machen kann, weil man dort sitzt, wo man sitzt, um anderen Menschen, die einfach willig sind und die Talente haben, diese Wege zu ebnen. Und das hat das mit mir gemacht. Eine unglaubliche Dankbarkeit, aber auch das Bewusstsein von, es braucht manchmal diese Momente und Menschen, wo es einfach so ein Stück weitergeht.
Braucht man vielleicht auch eine Quote, um mehr Frauen oder eben auch Frauen den Weg zu ermöglichen, nach vorn zu kommen?
Wir haben uns bei der Rentenbank entschieden vor 3 Jahren, dass wir eine Quote einführen, eine Frauenquote erstmal für den Führungskreis 1 und für den Führungskreis 2, weil man davor schon über viele Jahre gesehen hat, dass man zwar immer diese Lippenbekenntnisse hatte, wir wollen mehr Vielfalt, wir wollen mehr Perspektiven und damit auch erstmal mehr Frauen, uns aber nicht gelungen waren. Deswegen hatten wir uns entschieden, das zu tun, und wir haben die erreicht. Also wir haben im Führungskreis 1 jetzt eine Quote von 33%, wir kamen von 0. Und ich glaube, da kann so eine Quote ein gutes Instrument sein, weil am Ende geht es ja nicht um die Quote, sondern es geht darum, dass wir die Vielfalt von Perspektiven, von Kompetenzen, von Charakteren wollen. Und wenn das dabei hilft, bei gleicher Eignung einfach dafür zu sorgen, dass wir den Topf an Menschen, die wir da haben, die ja auch für uns Entscheidungen fällen sollen, die total wichtig sind für das Unternehmen, auch für die Mitarbeitenden, dann kann das ein Instrument sein, was man einsetzen kann. Aber wie gesagt, am Ende geht es um den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens und den erreicht man, glaube ich, über vielfältige Menschen und Perspektiven.
Es gibt ja viele Bereiche, in denen Frauen finanziell noch benachteiligt sind. Ein Bereich ist die Landwirtschaft. Woran liegt das?
Das liegt natürlich, wir reden ja, wenn wir über diesen Verlauf reden, warum stehen Frauen und Männer heute gehaltsmäßig, ruhestandsmäßig da, wo sie stehen, dann hat das ja immer einen historischen Kontext. Das heißt, das ist ja über die Jahre gewachsen aus der Tradition in einen anderen Zustand. Und die Landwirtschaft ist ja ein sehr traditionelles Modell, funktioniert ja auch sehr stark über das Modell Familie, sonst würde es gar nicht funktionieren. Wir haben ja oft, wir reden davon, dass wir 24/7 Jobs haben, wo alle zusammenhalten müssen und Lücken füllen müssen, damit der Betrieb überhaupt funktionieren kann. Und deswegen ist, glaube ich, Landwirtschaft da immer noch mal ein spezielles Thema in diesem Kontext. Und es hat aber natürlich auch damit zu tun, dass es aus der Tradition so raus war, dass der Hof und der Nachfolger später die Generation davor versorgt. Und so sind eben diese Modelle gestrickt. Das heißt, nicht jeder kümmert sich separat um seine Altersversorgung, sondern es läuft eben über diesen Betrieb.
Aber jetzt gibt's ja auch auf dem Land Trennungen. Das heißt, wenn ich auf einem Hof gearbeitet habe, mir aber keine Anteile gehören und ich trenne mich oder die Beziehung zerbricht, dann stehe ich ja ohne Absicherung da.
Das wäre jetzt mein nächster Satz gewesen, dass eben ja vermehrt diese Fälle auftreten, wo eben der Betrieb dann nicht für alle das Thema auf Dauer ist, sondern es Trennung gibt. Aber wir reden auch von Todesfällen oder von schweren Unfällen. Und deswegen bin ich überzeugt, dass es wichtig ist, dass noch mehr darauf geachtet wird, dass Frauen eine eigene Absicherung haben. Und da diskutiere ich auch mit und kümmere mich auch mit. Ich halte auch Vorträge darüber. Wir haben auch ja zusammen mit der SVLFG, das ist die Sozialversicherung für Land, Forst und Gartenbau, haben wir ja zusammen eine Aktion gemacht, wo wir sagen, wir möchten darauf hinweisen, eigene Altersabsicherung ist total wichtig. Ich finde das Thema, das müssen wir einfach weiter gut öffentlichkeitswirksam machen, aber dann auch, und das macht die SVLFG, Frauenberatung anbieten und Frauen ermutigen, auch wenn sie heute total glücklich sind in der Struktur, wie es ist, zu sagen, ich sichere mich ab für den Fall, wo es nicht mehr so ist.
Glauben Sie, dass Frauen in der Landwirtschaft künftig eine stärkere Rolle spielen werden?
Ich glaube ja. Wir haben sehr viele Talente, das sehen wir auch bei uns in der Bank und das sehen wir in der gesamten Branche. Sehr viele Frauen, die sich mit auf den Weg machen. Ich glaube, allein die Demografie wird dafür sorgen, dass wir jede gut ausgebildete Frau in der Landwirtschaft brauchen und eben auch als Betriebsleiter, als Eigentümer. Dafür haben wir ein Förderprogramm mit einer Premium-Kondition versehen. Wir sehen, dass das massiver nachgefragt wird, als ich jemals gedacht hätte. Und ich glaube, Frauen werden auch unter dem Aspekt Vielfalt, wir haben ja sehr männliche, weiblich dominierte Kompetenzen, das ist ja so, ohne jetzt in Stereotype zu verfallen. Und um das noch mehr zu nutzen, wird es mehr Frauen in der Landwirtschaft brauchen und auch geben.
Ich finde, das ist ein toller Schlusssatz und ich habe mich sehr gefreut, dass Sie heute hier waren und den ganzen Bereich Landwirtschaft uns näher gebracht haben. Und es gibt Frauen in der Landwirtschaft, die toll sind und es wird, denke ich, noch viel mehr geben. Vielen lieben Dank, Nicola Steinbock.
Das glaube ich auch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, Sandra Papst.